Wir ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin und willkommen aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Cloppenburg, wie alle 14 Tage freitags. In dieser Ausgabe von Wir ist hier nehmen wir Sie mit in einen Bereich, der oft erst dann in den Fokus rückt, wenn etwas nicht stimmt. Dabei schützt er uns jeden einzelnen Tag. Gesundheitsaufsicht und Infektionsschutz. Okay, das klingt zunächst einmal technisch, ist aber hochrelevant für unseren Alltag, denn es geht um nichts weniger als die Frage, wie bleibt unsere Umwelt gesund und wir mit ihr? Gerade jetzt zu Beginn der Badesaison spielt ein Thema eine ganz zentrale Rolle, nämlich die Überwachung der Wasserqualität in Hallen und Freibädern, Badeteichen und natürlichen Badegewässern. Was viele ja gar nicht wissen ist, jeder Badegast, also Sie oder auch Sie, wir alle bringen Millionen Mikroorganismen mit ins Wasser. Gleichzeitig reagieren natürlich Gewässer auch empfindlich auf Hitze, Nährstoffe und Umweltveränderungen. Und damit Baden eben sicher bleibt, braucht es Menschen, die genau hinschauen. Und das tun sie im Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg. Und genau darüber sprechen wir heute mit Johannes Meyer, Gesundheitsaufseher und Hygiene. Kontrolleur erklärt uns nämlich, wie Badewasser technisch oder biologisch aufbereitet wird, warum Blaualgen gefährlich sein können, wie oft Proben genommen werden und weshalb die Mitarbeit der Badegäste manchmal genauso wichtig ist wie jede Filteranlage. In diesem Sinne, moin Herr Meyer.
Ja, moin.
Und natürlich ist auch unser Landrat Johann Wimberg dabei. Er ordnet ein, welche Bedeutung Gesundheits- und Umweltschutz für den Landkreis haben und warum die Überwachung unserer Badegewässer ein echter Standortfaktor ist. Moin auch Ihnen, Herr Wimberg.
Hallo, moin, Herr Kors.
Ich bin Lars Kors, schön, dass Sie dabei sind. Herr Wimberg, warum ist eigentlich Gesundheitsaufsicht für einen Landkreis wie Cloppenburg ein so zentraler Aufgabenbereich?
Ja, ich denke, das ist nicht nur für unseren Landkreis von Bedeutung, sondern überhaupt allgemein, dass die Menschen ja sicherlich Wert darauf legen, gesund zu bleiben und sich nicht ganz unerwartet irgendwo etwas einfangen, beispielsweise im Badegewässer, aber auch in anderen Bereichen, in Hallen und Freibädern, in Saunen, wo man auch immer unterwegs sein kann und am Ende auch sicher sein kann, kann ich da reingehen, auch ins Badegewässer, oder sollte man das lieber meiden? Und dafür sorgen wir halt, und ich glaube, deshalb hat dieser Bereich auch eine hohe Bedeutung, auch und vor allem im öffentlichen Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. Da glaube ich, ist gerade jetzt in der Sommersaison ist sehr, sehr wichtig, dass wir darüber Auskunft geben und auch, wenn es erforderlich ist, Badegewässer sperren. Deshalb ist das auch für eine Region, die wie bei uns nicht nur von den Einheimischen lebt, die die Badegewässer in Anspruch nehmen, sondern auch von Gästen. Und wir möchten natürlich, dass wenn die aus dem Landkreis Cloppenburg wieder wegfahren, egal wo sie hier unterwegs sind, dass sie nicht sagen, ja, da waren wir im Landkreis Cloppenburg, aber da haben wir was weggeholt und da haben wir jetzt mit zu kämpfen. Und deshalb ist das, glaube ich, im Interesse der Bevölkerung hier, wie auch im Interesse aller Gäste, die zu uns kommen.
Naja, Sie sind Gesundheitsaufseher und Hygienekontrolleur. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag eigentlich aus?
Also vielfältig, da wir nicht nur den Bereich Badewasser haben, sondern auch Trinkwasser, Infektionsschutz, Überwachung medizinischer Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, die Infektionserkrankungen, die täglich reinkommen, ob es jetzt die Salmonelleninfektion ist, die man sich nach dem Eisessen eingefangen hat, aber auch Belastung durch andere Gegebenheiten, Wohnungshygiene, all diese Dinge kommen auf uns zu und man kann den Tag nur grob planen, weil man nie weiß, was reinkommt. Also es ist sehr vielfältig und abwechslungsreich.
Wie viele Mitarbeitende sind in diesem Bereich tätig?
Also in der Hygieneaufsicht sind wir derzeit 4 und einen Auszubildenden.
Welche Rolle spielt denn eigentlich der Infektionsschutz im Kontext von Badegewässern?
Wenn ich sehe, unsere Badegewässer, das Thema hatten wir ja überregional. Und wir haben dort bei schönem Wetter hunderte von Menschen, die gleichzeitig aus dem ganzen Landkreis oder auch aus dem naheliegenden Umfeld dazukommen. Und wenn dort es hygienische Probleme gibt, dann haben wir natürlich einen großen Kreis, der dann betroffen ist. Und deswegen ist die Aufgabe auch sehr wichtig, dass das umgesetzt wird und eingehalten wird. Es gibt ja entsprechende Forderungen und Auflagen, die umgesetzt werden, die wir dann auch kontrollieren.
Wissen Sie, viele Menschen denken, ja, Wasser ist Wasser. Und da stellt man sich schon die Frage, welche typischen mikrobiologischen Risiken begegnen uns denn eigentlich?
Ob wir jetzt die klassischen Dien-Hallenbäder oder das Freibad sehen, aber auch die Badeteiche, das sind ja optisch künstlich geschaffene Seen. Und dann haben wir ja die klassischen Badegewässer, wovon wir drei haben. Da geht es eigentlich immer um die Mikrobiologie, E. coli, coliforme Keime, Enterokokken.
Und was können die auslösen?
Die können massive Magen-Darm-Beschwerden ausbringen, also Erbrechen, Durchfall. Sie können aber auch, wenn sie in Mikroverletzungen, also kratzt, also in Wunden reingeraten, können sie schwere Entzündungen verursachen. Sie können Augenentzündung, Mittelohrentzündung verursachen. Hier, also ist sehr vielfältig.
Wie funktioniert denn eigentlich die technische Aufbereitung so in klassischen Schwimmbädern? Welche Parameter kontrollieren Sie denn eigentlich?
Mikrobiologisch natürlich E. coli, coliform Keime, Pseudomonaden, das ist Pseudomonas, ist ein Pfützenkeim, der eingetragen werden kann. Da gibt es chemische Parameter. Natürlich bei den DIN-Bädern arbeiten wir mit Chlor. Da wird die Chlorkonzentration überprüft, wenn wir dann im Rahmen unserer Überwachung draußen sind. Der Betreiber muss es täglich überwachen. Der Betreiber muss morgens zum Dienstbeginn die Kontrollen, Handmessungen durchführen über pH, Chlor. All diese Werte muss er morgens, bevor er quasi das Bad freigibt, dann ungefähr Betriebsmitte hin noch einmal und abends, bevor er dann die Halle dann abschließt, nochmal seine Eigenmessungen machen. Darüber hinaus sind Filterrückspülungen erforderlich, weil das ganze gesamte Wasser wird rechnerisch 8-mal am Tag komplett gefiltert, egal wie groß das Becken ist. Dafür gibt es entsprechend Filteranlagen, die dann ja verunreinigen durch Haare, Schuppen, manchmal auch Haargummis. All diese Dinge rutschen mit durch und bleiben oben auf dem Filter liegen. Je nachdem, wie hoch die Frequenz des Bades ist, wird so eine Filterrückspülung alle 2-3 Mal in der Woche gemacht.
Was passiert denn eigentlich im Gesundheitsamt so ganz konkret ab Anfang Mai, denke ich mal, bevor die Badesaison in den öffentlichen Badegewässern auch startet?
Bei den Badegewässern ist es so, dass wir bereits mit der Vorsaison Ende April beginnen, dass wir eine Ortsbesichtigung durchführen und die Badegewässer aufsuchen und dann einmal optisch einen Überblick verschaffen, gibt es technische Veränderungen. Bei uns ist es glücklicherweise nicht so. Bei anderen Gewässern, wenn ich jetzt die Kollegen sehe, die beispielsweise an fließenden Gewässern, Flüssen arbeiten, durch Hochwasserereignisse können die Strände sich massiv verändern. Diese Problematik haben wir nicht, aber es gibt auch Verunreinigungen. Es können im Winterhalbjahr, im Frühjahr wilde Partys gefeiert worden sein, sodass dann Unrat zurückbleibt. Darauf achten wir. In der Regel ist es so, der Betreiber sorgt schon dafür, dass immer sauber ist, aber trotzdem sind wir auch nochmal da und schauen da drüber. Wir nehmen dann entsprechend Proben, also die Vorsaisonproben, wo dann entsprechend mikrobiologisch und chemisch überprüft wird, sodass wir dann hier Mitte Mai, wenn die offizielle Badegewässersaison beginnt, auch mit der Überwachung, bereits die ersten Ergebnisse haben und die Bäder dann freigeben können.
Mhm. Welche Badegewässer haben wir denn hier im Landkreis Kloppenburg?
Den Hollender Badesee in der Gemeinde Saterland. Wir haben die Thüsseler Talsperre mit 3 Badestellen und wir haben den Hallender Badesee. Das sind die 3 Badeseen oder Badegewässer, die wir im Landkreis Kloppenburg haben.
Ihnen allen durchaus ja geläufig.
Ja.
Herr Wimberg, welcher ist der schönste?
Oh, das ist, wir haben ja unterschiedliche Erholungsgebiete. Nun, der Halener See und die Thülsfelder Talsperre fallen beide in das Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre, wo ich ja auch Verantwortung mittrage als Verbandsgeschäftsführer. Und der Hollener See ist ja dann im Basel-Saterland-Bereich. Zum Erholungsgebiet Basel-Saterland gehört er. Ich denke, jeder See hat seinen Reiz. Die Thülsfelder Talsperre natürlich auf jeden Fall auch. Es ist ja das größte Gewässer von den dreien. Insofern will ich da keine Priorisierung machen. Alle sind, glaube ich, für uns wichtig. Und 3 Badeseen in so einem Landkreis wie Kloppenburg, das ist auch gut, dass wir die haben.
Gesundheitsaufsicht ist weit mehr als das Prüfen von Chlorwerten oder das Kontrollieren von Einrichtungen. Es ist ein System, das im Hintergrund arbeitet, damit wir uns eben im Alltag sicher fühlen können. Ob nun im Schwimmbad, am Badesee oder in Gemeinschaftseinrichtungen. Und genau dort wollen wir jetzt auch hinschauen. Was passiert eigentlich, wenn Wasser nicht mehr technisch aufbereitet wird, sondern sich selbst reinigen muss? Ja, wie funktionieren Badeteiche und warum reagieren sie eigentlich so empfindlich, Herr Mayer?
Wenn wir jetzt an unsere Badegewässer denken, die haben bessere Faktoren, sich selbst zu reinigen. Hier eine künstlich geschaffene Badestelle.
Wie funktioniert denn so eine biologische Reinigung?
Wir haben 3 Freibäder mit biologischer Aufbereitung. Mhm. Da ist es so, dass diese Badeeinrichtungen mit Trinkwasser gespeist werden müssen. Und dann gibt es da eine sogenannte Geomatrix. Das ist in der Regel ein belebter Kiesbecken, hier, wo das Wasser drüber vernebelt wird, verdüst wird und dort durchsickert. Und dann als gerein dieses Wasser unten rauskommt, da gibt es unzählige Mikroorganismen in diesem Kiesbecken, die eben für die Reinigung sorgen. Und es gibt sogenannte im Becken, die hier In-Situ-Reinigung, sodass eben auch im Becken Mikroorganismen vorhanden sind, die für uns nicht schädlich sind, aber in der Natur die Möglichkeit haben, Verunreinigung zu eliminieren. Mhm. Eine Herausforderung sind eher die künstlich geschaffenen Seen, weil dort viel mehr manipuliert wird, hier der Mensch viel mehr eingreift. In den die Badegewässer überlassen wir ja der Natur. Die Natur schafft es, sich selbst zu reinigen. Und da müssen wir eigentlich aktiv gar nicht groß machen. Also außer wenn wir jetzt hohe Wassertemperaturen haben und Blaualgen auftreten, okay, dann müssen wir eingreifen. Aber ansonsten können wir hier bei den Badegewässern nicht eingreifen.
Jetzt gehen wir mal davon aus, es wird wieder über einen längeren Zeitraum richtig heiß werden. Also für norddeutsche Verhältnisse hier im Landkreis Cloppenburg sind so heiße Temperaturen 34, 35 Grad. Und das so anhaltend mal 3-4 Tage. Wird das dann schon kritisch?
Das kann dann durchaus kritisch werden. Parallel dazu kommt, dass dann ja ganz viel Biologie im Gewässer selber entsteht, dass eben Pflanzen wachsen, die mit der Zeit dann wieder absterben. Wenn sehr viel Sonne vorhanden ist, wird auch sehr viel Sauerstoff gezehrt von den Pflanzen, weil sie wachsen. Dann geht die Sauerstoffkonzentration zwangsläufig da zurück. Dadurch sterben wieder Pflanzen ab. Das heißt, dadurch entsteht wiederum eine Trübung im Wasser. Das heißt, die Sonne kommt wiederum nicht durch und noch mehr Pflanzen sterben. Und dann kommt es quasi zu einem Dominoeffekt, was, wenn dieser Prozess länger anhält, und man kann so etwa sagen 7 bis 10 Tage, dass dann so ein Gewässer durchaus kippen kann.
Sie sprachen gerade die Blaualgen an. Wie erkennen Sie denn eigentlich eine beginnende Blaualgenblüte? Gibt es da so Warnsignale?
Also wenn die Temperaturen langsam über 23 und höher steigen und der pH-Wert an 9 und über 9 geht, besteht eben die große Gefahr, dass die Blaualgen, es sind ja eigentlich Bakterien, Cyanobakterien, sich dann sprunghaft vermehren durch Zellteilung. Im normalen Rhythmus teilen die sich alle 20 Minuten etwa. Hier bei optimalen Witterungsbedingungen, Temperaturen und Licht kann das innerhalb von wenigen Minuten passieren, dass wenn man auch vormittags an einem Gewässer gewesen ist, wo man dann Werte hat, und sagt, okay, jetzt kommen wir in den Grenzbereich, dann kann es durchaus sein, dass wir nachmittags Mitteilung von Badegästen bekommen und dass die dann einen sogenannten Blaualgenteppich erkennen, die sich optisch grün färbt und wie so ein Ölfilm auf der Wasseroberfläche nachher schwimmt.
Also man kann es denn auch erkennen und sehen?
Also die Blaualgen, ja, die kann man auf jeden Fall erkennen. Hier am Anfang sieht man, dass die Bakterien, die Cyanobakterien, sich zusammenklumpen, sodass dann ganz viele Klumpen im Wasser erkennbar sind. Und dann kann das innerhalb von wenigen Stunden dann zu einer Aufschwemmung kommen und dass dann richtige Teppiche entstehen. Bei den Badegewässern gibt es maximale Temperaturen von 25 Grad, die nicht dauerhaft überschritten werden müssen. Dann muss ein Badeverbot ausgesprochen werden. Also wenn wir jetzt beispielsweise mal wieder von der Blaualgensituation ausgehen, dann sind wir täglich am See und schauen die Situation an. Wenn das dann die Wetterlage sich nicht groß verändert, dann können die Intervalle auch von mal 2-3 Tage sein.
Haben Sie eigentlich auch so einen Dienstwagen, so einen Messwagen? Sodass Sie Proben direkt am See entnehmen können und direkt nachgucken können
auf dem Auto oder sowas? Die Proben werden in der Regel am Dienstag entnommen.
Ach, das können Sie nicht mal hier prüfen?
Nein, also Temperatur, pH, ja. Hier Chlor, freies Chlor bei den Hallenbädern und gebundene Chlorwerte, ja. Alles andere geht ins Labor.
Herr Wimberg, wie wichtig ist es eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Blaualgensituation haben und Badeverbote daraufhin ausgesprochen werden, eine schnelle und transparente Kommunikation auch zu pflegen?
Das ist natürlich sehr wichtig. Wir veröffentlichen das ja auch dann, dass die Öffentlichkeit darüber Bescheid weiß und kennzeichnen dann auch die Situation, damit jeder weiß, aha, hier ist Vorsicht geboten, da darf ich nicht rein. Insofern sollten sich auch Leute gar nicht erst auf den Weg machen in eine Richtung eines Badegewässers, wenn schon klar ist, da kann ich sowieso nicht baden. Gut, wenn ich am Strand oder im Sand oder in der Böschung sein, mich aufhalten will und nicht ins Wasser will, dann geht das sicherlich. Aber ins Wasser selbst hineingehen ist dann natürlich nicht möglich. möglich. Und das kommunizieren wir natürlich auch auf verschiedenen Ebenen, damit das sehr schnell auch Verbreitung annimmt und die Leute wissen, es hat keinen Zweck, dahin zu fahren. Mhm. Zum Baden macht das auf jeden Fall keinen Sinn.
Okay, aber gibt es denn da Leute, die das Einhalten dieses Badeverbots denn auch kontrollieren, Herr Meier?
Ja, also wenn wir tatsächlich hier ein Badeverbot aussprechen, es werden vor Ort entsprechende Verbotsschilder aufgestellt. Der Betreiber achtet natürlich selber darauf. Hier, wenn ich jetzt an die Thülsfelder Talsperre denke, da ist es manchmal so, dass eben die Kollegen, die dort ihre Arbeit verrichten, in den Grünanlagen nicht immer da sind. Hier, da ist es in der Tat so, wenn wir im Außendienst sind, primär bin ich für den Bereich der Gewässer zuständig. Wenn es dann passt und ich die B72 hochfahre, dann fahre ich da auch mal ganz kurz an, ob auch tatsächlich die Badegäste sich oder beziehungsweise die Touristen sich tatsächlich daran halten und nicht ins Wasser gehen.
Es mag ja den einen oder anderen geben, der sich sagt, oh, so schlimm wird das heute schon nicht sein. Und das ist ja schon 2 Tage gesperrt und das Wetter ist ja nicht mehr ganz so heiß. Und es ist so schön leer hier.
Also es kommt immer wieder vor, dass Badegäste angetroffen werden, obwohl Absperrbänder und auch Schilder stehen. Jeder Bürger hat das Recht, sich selber zu gefährden. Hier unsere Aufgabe ist letztendlich darauf hinzuweisen, dass es eine Gefahr ist.
Aber Sie können kein Bußgeld oder Ordnungsgeld verhängen oder sowas?
Ja, haben wir bisher nicht. Es war immer eine Ansprache und letztendlich waren bisher auch alle einsichtig.
Gerade gehört, wie komplex natürliche Badegewässer sind und wie schnell sich auch Bedingungen ändern können. Von biologischer Selbstreinigung bis hin zur Blaualgenblüte reicht das Spektrum, das das Gesundheitsamt im Blick behalten muss. Jetzt wollen wir mal den Blick nach vorne weiten und stellen uns mal die Frage, wie werden eigentlich Proben genommen? Johannes Meier, der heute unser Gast ist, der weiß das natürlich. Herr Meier, können Sie uns mal erklären, wie läuft so eine Wasserprobennahme ganz konkret ab? Also vom Eintreffen am Gewässer bis zur Analyse.
Wenn wir jetzt wieder bei den Badegewässern bleiben, erstmal in Augenscheinnahme, Strandnarbe, Wassernarbe, hat sich dort etwas verändert? Gibt es eine Schaumbildung? Hier gibt es Verunreinigungen, die sichtbar sind? Gibt es einen Ölfilm? Es gibt Stoffe wie Eisenmangan, die sich aus dem Grundwasser herauslösen können, die in den Gewässern nachher dann über das Grundwasser eingespeist werden, die zu einer Braunfärbung am Wassersaum führen. Das sind so Dinge, wo man immer darauf achtet. Man achtet darauf, gibt es einen Vogelbesatz? Momentan haben wir die Graugänse bei uns. All diese Dinge beobachten wir natürlich. Und dann geht es um die Probeentnahme. Im Prinzip ist es ganz simpel. Man hat entsprechende Messtechnik bzw. hier Entnahmestangen, Probeentnahmestangen dabei. Man hat eine
20. Haben Sie denn so eine Anglerhose an?
Nein. Wir haben in der Tat an 2 Badestellen hier an den Hallener Badesee und auch an der Thülsfelder Talsperre die Möglichkeit, hier von einem Steg aus die Probe zu entnehmen. Die Wassertiefe unter der Probeentnahme muss 1 Meter betragen, die Probeentnahme selber in einer etwa 50 Zentimeter Tiefe. In der Tat, wir haben 1 Badesee, da gibt es keinen Steg, aber da ist es so, dass es dort Stellen gibt, wo man mit der langen Messstange dann auch die Probe ordnungsgemäß nehmen kann.
Schmalz Wasser gefallen bei der Gelegenheit?
Nein, glücklicherweise nicht. Dann die Probenentnahmescheine werden entsprechend gekennzeichnet. Dann geht das Ganze gekühlt hier in die Kühlbox, werden dann in die Dienststelle zurückgebracht, werden dort wieder archiviert. Die Proben gehen dort in den Kühlschrank, verbleiben dort, bis sie dann vom Kurierdienst, der entsprechend routinemäßig vom Labor unsere Außenstellen anfährt, holt er die Proben zusammen und dann gehen die an das Landesgesundheitsamt nach Aurich und werden dort dann mikrobiologisch und chemisch untersucht.
Ich habe von dem niedersächsischen Badegewässer Atlas gelesen,
ja,
den es gibt. Klingt ja spannend. Welche Informationen sind denn dort eigentlich zu finden?
Die aktuellen Untersuchungswerte, es ist alles online. Da haben wir 2018 wir damit begonnen, Profile erstellt. In der Tat sind wir, wenn wir jetzt an die Talsperre denken, die Quelle der Sößte. Die Talsperre wird ja durch die Sößte gespeist. Die Quelle befindet sich in der Nähe von Emsteck. Mhm. Und wir sind über mehrere Tage in verschiedenen Abschnitten die komplette Sößte entlang gegangen, da wo sie erreichbar war, und haben uns den Verlauf angeschaut, um eventuelle Eintragsquellen zu ermitteln, bis hin dann zum Gewässer selber. Das Gewässer selber ist beschrieben in ihrer Biologie, welche Pflanzen gibt es dort, wie groß ist die, wie tief ist die, wie komme ich dorthin, hier Wegbeschreibung, regionale, überregionale, hier all diese Dinge sind in diesem Gewässerprofil beziehungsweise im Gewässeratlas hinterlegt.
Welche Rolle spielt denn Digitalisierung, etwa durch Apps oder auch Online-Informationen für moderne Gesundheitskommunikation?
Ja, wir kommunizieren ja auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ja eigene Apps auch, mit denen wir arbeiten, über die wir Informationen weitergeben. Wir bedienen die sozialen Netzwerke, wenn es akut etwas zu informieren gibt. Die Medien, die es ansonsten gibt, die klassischen Medien ja auch darüber hinaus, die bedienen wir durch unsere Pressestelle noch on top, sodass wir auf verschiedenen Ebenen unterwegs sind, um die Information an die Bevölkerung zu geben. Das ist, das haben wir ja vorhin schon mal angeschnitten, sehr, sehr wichtig, damit das auch möglichst schnell passiert. Das, glaube ich, ist ein Teil dessen, was dazu beitragen muss, dass die Bevölkerung auch ein gutes Gefühl hat, dass aus der Behörde dann recht schnell die Information auch in die Öffentlichkeit geht.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ein herzliches Dankeschön an Johannes Meyer für die spannenden Einblicke in die Gesundheitsaufsicht und den Infektionsschutz und an Landrat Johann Wimberg. Und natürlich gilt mein Dank auch Ihnen wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten, Abonnieren und auch weiterempfehlen. Denn Ihr Interesse, so ist es ja, trägt diesen Podcast und sorgt dafür, dass Themen überhaupt sichtbar werden, die sonst vielleicht im Hintergrund bleiben. In 14 Tagen, dann melden wir uns wieder, wie immer freitags, aus dem Kreishaus an der Eschstraße hier in Kloppenburg, dann mit einer neuen Ausgabe von Wir ist hier. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Wir hören uns.
Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.